SWR 2 Lesenswert Magazin.
Ja, Nicole Seifert hat sich mit vielen Publikationen auf Social Media und in ihrem Blog Nacht und Tag sehr um die Wiederentdeckung von Literatur von Frauen verdient gemacht. Jetzt hat sie ein Buch über die Autorinnen der Gruppe 47 geschrieben mit dem schönen Titel Einige Herren sagten etwas dazu. Herzlich willkommen, Nicole Seifert.
Vielen Dank. Hallo.
Einige Herren sagten etwas dazu. Das ist ein Zitat von Ingeborg Bachmann, oder?
Genau, das hat Ingeborg Bachmann tatsächlich nach ihrer ersten Lesung vor der Gruppe 47 notiert. Und hat mir deshalb so gut gefallen, weil es so schön ironisch ist, weil es eben direkt darauf hinweist, dass da eben, wenn überhaupt Frauen vor der Gruppe gelesen haben, dann waren es jedenfalls Männer, die sie beurteilt haben.
Ausschließlich, oder?
Es waren, die Riege der Kritiker war ausschließlich männlich. Und von den Autorinnen, die da waren, haben sich auch, soweit die Quellen und die, mit denen ich noch sprechen konnte, das erzählen, haben sich wenig zu Wort gemeldet. Also kaum.
Rund 200 männliche Autoren traten bis zum Ende der Gruppe im Jahr 1967 auf. Demgegenüber stehen knapp 30 Frauen. Also die Gruppe 47 ist vor allem natürlich als Männerverein in die Literaturgeschichte eingegangen. Die Namen wie Günter Grass, Martin Walser, Marcel Reich-Ranicki und der Boss Hans-Werner Richter, die sind uns allen noch ziemlich geläufig. Wenn man dann auf die Namen der Frauen schaut, da wird es dann doch schnell anders. Also Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger, die kennt man, finde ich, schon noch. Aber dann Brigitte Reimann, Ingeborg Drewitz, Griseldis L. Fleming, da wird es schon schwierig mit der Bekanntheit. Über die Gründe sprechen wir gleich. Aber erstmal vielleicht, als was verstand sich die Gruppe 47, die sich da 1947 eben direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenfand im Namen der Literatur?
Also ganz am Anfang war überhaupt nicht klar, was daraus mal Großes und auch Wichtiges für die Nachkriegsliteratur werden würde. Denn das waren zunächst Schreibende, die als Soldaten im Krieg gewesen waren und sich jetzt zusammenfinden wollten, um sich vor allem darüber auszutauschen, woran sie sitzen, was sie schreiben und Feedback voneinander zu bekommen. Am Anfang war das wirklich so eine Literaturwerkstatt. Und dass es dann im Laufe der 20 Jahre des Bestehens der Gruppe so wichtig werden würde und die Mitglieder zum Teil auch so bekannt, das war da noch gar nicht abzusehen.
Um welche Themen, um welchen Sound ging es da? Woran orientierte man sich da?
Also was der Gruppe ganz wichtig war, war einen Schnitt zu machen und ganz neu anzufangen und nur nach vorne zu gucken. Das also ist in die Schulbücher eingegangen unter dem Stichwort Kahlschlagliteratur, ganz realistisch. Ganz interessant ist eigentlich, dass die Autorinnen da auch nicht so richtig mitgemacht haben. Also man orientierte sich beispielsweise, um noch einen deutschen Autor zu nennen, der dann aber eben, glaube da dann sogar schon tot war, ist Wolfgang Borchardt draußen vor der Tür oder Hemingway, Faulkner, das waren die Vorbilder.
Welche Themen und welche Formen haben denn die Frauen dann mitgebracht?
Also das ist was mir vorher tatsächlich so auch nicht klar war, weil die Autorinnen eben nicht miterzählt wurden, dann auch in der Geschichte der Gruppe und überhaupt in der Literaturgeschichte gilt das für die meisten Frauen, die da waren. Erstens waren da viele Lyrikerinnen dabei und die Lyrikerinnen haben auch anders gearbeitet. Also die haben zum Beispiel, hatten sie zum Teil Vorbilder aus dem Surrealismus. Und das bedeutet ja, mit dem Unbewussten zu arbeiten und sehr assoziativ. Und das war was diesem auch ästhetischen Ideal der Männer, die den Ton angegeben haben, total widersprach. Auch, weil es natürlich zu den Themen führte, über die nicht gesprochen werden sollte. Ein Satz noch, denn die Gruppe hat sich zwar als antifaschistisch definiert, das hätten alle unterschrieben, da waren sich alle einig, aber wie Antonia Baum jetzt geschrieben hat, das war so schön treffend, sie hat sich als antifaschistisch definiert, aber sie wollte mit dem Faschismus gar nichts zu tun haben, sie wollte den nicht reflektieren. Und da liegt das ganze Problem.
Und die Frauen haben da schon an Tabus gerührt und das passte den Männern dann so gar nicht.
Ja, aber das wurde nicht ausdiskutiert. Also es war eher so, dass wenn Frauen Gedichte vorgelesen haben, also gibt's wirklich einige, Griseldis Fleming, Ilse Schneider-Lengiel, die chronologisch erste Autorin der Gruppe, in deren Haus auch dieses erste Treffen stattgefunden hat. Wenn die so surrealistisch geprägte oder auch nicht gleich auf den ersten Blick so verständliche Lyrik verlesen haben. Manchmal wurde das dann auch nochmal gelesen, aber es wurde dann inhaltlich nicht groß diskutiert. Oder auch Ilse Eichinger, die Prosa gelesen hat, aber wo es sehr eindeutig auch um diese Problematik von Erinnern und Vergessen und von Schuld und Verantwortung ging, es wurde nicht diskutiert.
Sie beschreiben in dem Buch ja sehr gut, auf wie vielen Ebenen die Abwertung der Frauen stattgefunden hat. Die konnten ja schon froh sein, wenn man sich mit ihrem Werk auseinandergesetzt hat. Denn eigentlich spielten fast immer ganz literaturferne Kriterien bei der Bewertung eine Rolle. Vor allem das Aussehen. Eigentlich wurden die Körper der Frauen mehr gelesen als ihre Werke, muss man ja sagen, oder?
Ja, in einem wirklich erschreckenden Ausmaß. Also da es heute noch so ist, war mir schon klar, es wird damals auch so gewesen sein und es wird auch schlimmer gewesen sein. Aber das Ausmaß, in dem die Texte zum Teil komplett verschwanden hinter den Körpern der Frauen, im Sinne von, dass die Männer so damit also beschäftigt waren, das Verhalten der Frauen zu analysieren und ihnen eben so Bilder zuzuschreiben aus diesem... Ja, so aus der
Märchenwelt.
Aus der Märchenwelt, also so aus die Bilder der imaginierten Weiblichkeit. Hexen, Melusinen, Göttinnen, Sphinx mit dem bösen Blick. Ganz oft böse Frauen, die, vor denen man Angst hat. Also das ist natürlich auch sehr sprechend. Habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich da sinnvolle Schlüsse draus ziehen konnte. Ist mir aber im letzten Kapitel, glaube ich, mit Hilfe von Silvia Bovenschen und anderen gelungen.
Ja, genau. Silvia Bovenschen hat das eine Ausbürgerung aus der Realität genannt, wenn man Frauen eben solche Zuschreibungen gibt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Autorinnen so in der Geschichte dann verschwanden, dass sie eben gar nicht als einzelne Künstlerin mit ihrem Werk wahrgenommen wurden. Es ging eben immer wieder um die Haare, um den Lidstrich, um die Klamotten und vor allem eben darum, bei Bachmann ist das ja sehr bekannt, immer wieder das Verhalten so zu interpretieren. War es jetzt manipulativ und beabsichtigt oder war sie wirklich so hilflos oder nur kurzsichtig? Also wie viel darüber geredet wurde, ist absurd.
Sie haben Ihr Buch in Kapitel nach Jahren gegliedert und die sind jeweils einer oder mehreren Autorinnen gewidmet. Sehr schön haben Sie immer gegengeschnitten, Zitate von einem Mann und einer Frau, jeweils am Kapitelanfang. Zum Beispiel beim Kapitel über Gabriele Wohmann, das wollte ich mal herausgreifen. Über sie sagt der Autor Jürgen Serke: Gabriele Wohmann offenbart sich als Vulkan mit zugepfropftem Krater. Whatever. Und Wohmann wird so zitiert: Es sieht nach wie vor so aus, als werde von Frauen das Größte, das Herausragende eben doch nicht erwartet. Nicht von Männern als Kritikern. Wenn eine Frau sich ruhig und friedlich verhält mit ab und zu veröffentlichten Gedichten oder Prosa, wenn sie brav die bleibt, als die sie eingeordnet wurde, dann belebt sie die Szene, stört nicht. Die Anerkennung, die man ihr dann nicht verweigert, ist geringschätzig, herablassend. Das hat sie schon wahnsinnig gut beschrieben, finde ich. Auch diese Subtilität, mit der diese Abwertung stattfindet. Also die Frau soll möglichst unauffällig bleiben, dann wird sie zumindest geduldet.
Genau, das ist der Punkt. Also das sind so die Frauen, die sehr gesellschaftskritisch waren in ihren Texten. Die haben besonders heftige Kritik erfahren. Aber nicht alle Frauen haben diese besonders heftige Kritik erfahren. Also wenn die sich da mit dem ihnen zugedachten Platz zufrieden gegeben haben, dann konnte man sich da auch... also akzeptiert fühlen, aber Wohmann hat eben diese Beobachtung, das ist ja nicht eine Haltung, mit der sie da reingegangen wäre, sondern sie hat eben diese Beobachtung gemacht in den Jahren, die sie dabei war, und das habe ich auch von vielen anderen, meist älteren Autorinnen, nach Jahren im Literaturbetrieb auch in den letzten Jahren noch gehört.
Wie haben Sie die Form für das Buch gefunden, die ich sehr gelungen finde, weil es sich als Sachbuch doch auch erzählerisch liest, hier und da? Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Wie sind Sie da herangegangen und auf welches Material konnten Sie sich eigentlich stützen?
also ich wollte das eigentlich noch viel erzählerischer machen und habe dann aber gemerkt, wenn es so, also das kann man machen, wenn man über Thomas Mann oder so schreibt, über den wir alle so viel wissen. Aber wenn man über Autorinnen, die man gar nicht kennt, erzählerisch schreiben will und es, also ich habe so gemerkt, ich muss erstmal erzählen, was wir wissen, was ich überhaupt finde. Und das heißt, es ist hier und da auch ein bisschen analytischer und mit wissenschaftlicherem Besteck, aber ich habe mich immer sehr bemüht, dass es erzählend bleibt. Es ist ja auch viel Klatsch und so in den Quellen einfach dabei.
Was ist die Lektüre aber auch dadurch sehr belebt.
Genau, das lockert es etwas auf, dieses Anekdotische. Aber ich habe eben viel, es gibt durchaus Tagebücher und auch Berichte von den Frauen, auch autobiografisches zum Teil. Und es gibt eben viel, was die Männer über die Frauen geschrieben haben. Und das ist zwar zum großen Teil nicht so erfreulich, aber es musste auch einmal miterzählt werden, um zu erzählen, warum wir von den Frauen nichts wissen oder warum wir so ein komisches Bild von denen haben.
Das, was wir gerade beschrieben haben, diese Abwertungen, die wurden ja mehr oder weniger schweigend so hingenommen von den meisten der Frauen. Man fragt sich schon, warum war der Protest nicht doch lauter? Und gab es vielleicht, warum gab es keine Solidarität oder nicht mehr Solidarität unter den Frauen? Aber das ist vermutlich auch schon sehr aus heutiger Perspektive gedacht.
Total. Also das, natürlich fragt man sich das aus heutiger Sicht, aber ich glaube wirklich, und das kann ich auch noch nachvollziehen, weil ich auch in den 80er Jahren aufgewachsen bin, in dem Glauben, es wäre alles erreicht und erledigt und dann erst gemerkt habe mit Kind und als Angestellte und wie komplett unterschiedlich die Wahrnehmung dann doch auch in diesem Jahrtausend noch ist. Und das war damals, glaube ich, auch so. Man wollte denken, so ich bin ja hier dabei, ich bin ja eingeladen worden, ich werde hier auch geschätzt. Und diese ganzen Texte, was die Männer über die Frauen geschrieben haben, das war ja da noch nicht, das ist meistens nach der Gruppe erst passiert. Solidarität gab es tatsächlich nicht, weil man auf keinen Fall eine Emanze sein wollte. Das war eben super negativ besetzt, anders als, also da hat sich ja was verändert. Heute kann man stolz und Feministin sein. Das war damals, war das Letzte, was man sein wollte, weil es bedeutete, dass man von den Männern, die die Anerkennung quasi vergeben haben, nicht akzeptiert worden wäre. Und das heißt, davon musste man sich distanzieren. Ne? Also auch wie mit diesem in die Literatur, also in diese Frauenliteratur Schublade gesteckt zu werden. Das musste auf jeden Fall vermieden werden. Und davon sich zu lösen, dazu gehört viel Abstand, glaube ich. Und eine Sache noch, die ich immer so wichtig finde, weil ich das ja auch in meinem letzten Buch schon so ein bisschen versucht habe rauszufinden. Elfriede Jelinek hat dazu viel Kluges geschrieben. Unter anderem hat sie gesagt, dass es eben schmerzhaft ist, sich einzugestehen, was da passiert. Also sich die eigene Abwertung und die ganze Struktur, das ist ja nie persönlich, ist ja eine Struktur, einzugestehen, ist total schmerzhaft. Und das, da gehört was zu.
Stimmt. Ja, was Sie verschaffen denen jetzt so ein bisschen so eine Wiedergutmachung oder so eine, wie sagt man, Rehabilitierung. Das finde ich sehr schön, weil es gibt so biografische Porträts, die Sie den Frauen widmen, wo man nochmal sehr viel über die Biografie und das Werk erfährt. Und man bekommt wirklich große Lust, diese Frauen zu lesen. Also bei mir wird das auf jeden Fall Gabriele Wohmann sein. Die würde ich mir gerne vornehmen und Helga M. Nowak auch. Welche Autoren haben Sie für sich denn nochmal wiederentdeckt?
Also ich habe tatsächlich auch einige Autorinnen wirklich erst entdeckt und gar nicht wiederentdeckt. Wohmann ist aber auch so eine, die hat ein ganz breites Werk hinterlassen, die ich auf jeden Fall wiederlesen will. Und Griseldis L. Fleming ist eben für mich so eine Schlüsselfigur des ganzen Buches geworden, mit ihrer Lyrik, die leider zum Teil verschollen ist. Aber das, was es gibt, werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
Vielen herzlichen Dank, Nicole Seifert.
Danke. Dankeschön.
Einige Herren sagten etwas dazu, heißt ihr Buch. Über die Autorinnen der Gruppe 47 erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch. Und es lohnt sich auch, Nicole Seifert unter Nacht- und Tagblog und auf Instagram zu folgen. Lohnt sich
Danke.
Sehr.